SRF 2 Kultur.
Jahrelang, ja, jahrzehntelang wurde die englische Schriftstellerin Doris Lessing, die gestern mit 94 Jahren in London gestorben ist, als mögliche Literaturnobelpreisträgerin gehandelt. So erstaunt es weniger, dass sie 2007 am Tag, als die Preisträger und Preisträgerinnen bekannt gegeben wurden, ganz normal auf den Markt ging, ohne sich um die News zu kümmern. Und als sie dann mit ihren Einkäufen beladen nach Hause kam, standen Dutzende von Presseleuten vor ihrem Haus. Die Tagesschau war auch dabei.
Haben Sie die News schon gehört? Sie haben den Nobelpreis gewonnen.
Oh Gott, das geht jetzt schon seit 30 Jahren. Da haut einen das auch nicht mehr um.
Doch nach einem Weilchen präzisiert Doris Lessing, was ihr der Preis doch bedeutet.
Ich habe in Europa alle Preise gewonnen, jeden verdammten Preis. Es freut mich nun, alle zu haben. Das ist wie ein Sechser im Lotto der Literatur, okay?
Doris Lessing war eine radikale Humanistin, eine Suchende zwischen den Kulturen. Und sie war eine der produktivsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Werkverzeichnis ist seitenlang. Eine Würdigung von Heini Vogler.
Als Writing Animal, als Schreibtier, hat sich Doris Lessing einmal selbst bezeichnet. 1950 hielt sie mit ihrem ersten Roman, Afrikanische Tragödie, erfolgreich Einzug auf dem angelsächsischen Buchmarkt. Im Nachhinein entpuppte sich das 1962 erschienene Goldene Notizbuch als ihr wichtigstes Werk. Es handelt von der etwa 40 Jahre alten Schriftstellerin Anna Wolf, die sich in einer persönlichen Krise befindet und unter einer Schreibblockade leidet. Doris Lessing geht es um die Darstellung klassischer Abhängigkeitsverhältnisse in der englischen Gesellschaft der 50er Jahre. Dieser Roman wurde zu einer Bibel der Frauenbewegung, die damals Fahrt aufgenommen hatte. Doris Lessing wurde 1919 als Tochter eines britischen Kolonialoffiziers im Iran geboren. Von 1924 an lebte ihre Familie auf einer Farm in Rhodesien. Da hätten, sagte Doris Lessing Radio DRS im Jahr 2007, Frauen mehr Freiheiten gehabt, als man dächte.
The thing is that women in that colonial society had a great deal of freedom.
Tatsache ist, dass Frauen in dieser kolonialen Gesellschaft eine Menge Freiheiten genossen. Für mich als Schriftstellerin war das außerordentlich gut, denn so konnte ich eine Menge verschiedener Menschen treffen. Das geht in den Kolonien, weil man dort das Klassensystem, das man hierzulande hat, nicht kennt. Das hat mir als Schriftstellerin sehr gut getan.
And that was very good for me as a writer.
Nach ihrer Rückkehr aus Afrika etablierte sich Doris Lessing wieder in England. Seit 1949 engagierte sich die verstorbene Schriftstellerin als Kommunistin. Bis 1956 war sie Mitglied der KP. Später sagte sie sich vom Kommunismus und dessen kollektivistischer Sicht auf die Kultur los.
It is the communist view of literature.
Das ist die kommunistische Sicht von Literatur. Niemand anderes als der große Stalin soll formuliert haben, dass die Schriftsteller die Ingenieure der menschlichen Seele sind. Ich bin dagegen der Ansicht, dass Schriftsteller Individuen sind und auch nur als Individuen wertvoll bleiben.
Doris Lessing schrieb in realistischer Erzähltradition. Ihr Werk überzeugt eher intellektuell und moralisch als ästhetisch. Dies räumten auch ihre Bewundererinnen ein. Lessings Stärke war die präzise moralische Analyse sowie die geduldige Selbstreflexion. Doris Lessing glaubte nicht, dass Literatur viel Einfluss haben könnte.
I think you have a minor influence. I don't think it's the kind of influence that changes a society.
Ich denke, wir haben nur einen geringen Einfluss, kaum die Art von Einfluss, der die Gesellschaft ändert. Wir lesen Bücher dieser Art und werden von ihnen geändert. Aber die Mehrheit der Menschheit berührt das wirklich nicht.
In den 90er Jahren veröffentlichte Lessing noch ihre Autobiografie. Mehr als 60 Bücher über Kolonialismus, Afrika, Terrorismus und über Frauen hinterlässt die Autorin. Sie war also eine höchst politische Autorin und insofern auch ein Kind ihrer Zeit.
SRF 2 Kultur, hier sind die Kulturnachrichten mit Sandra Leis. In Großbritannien floriert der Kulturgüterdiebstahl. Gemäß Recherchen der BBC steht der Raub von Kunstgegenständen und Antiquitäten in der britischen Kriminalstatistik an zweiter Stelle, direkt hinter dem Drogenhandel. Der Kulturgüterdiebstahl bringe Erlöse von rund 440 Millionen Franken pro Jahr, meldete BBC gestern. Nun hat die Vereinigung hochrangiger Polizeioffiziere Alarm geschlagen. Sie will heute gemeinsam mit der Denkmalspflegeorganisation English Heritage eine neue Strategie vorlegen, wie Kulturgüterdiebstahl besser bekämpft werden kann. Der Architekt Daniel Liebeskind lästert über den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses. Daniel Liebeskind ist überzeugt, der Nachbau des Berliner Stadtschlosses ist banal und viel zu archaisch. Berlin sei raffinierter und komplizierter, sagte der Amerikaner der Berliner Zeitung vom Wochenende. Der Architekt des Jüdischen Museums Berlin sagte, Berlin habe keine bestimmte Architektursprache. Zitat: Berlin war immer modern, daran muss man sich orientieren. Es gibt das ganz besondere, klare Licht, das man einfangen muss. Das ist völlig anders als in Stockholm oder Rom. Der Hausarzt Andreas Anderthalden hat ein Buch zur Obwaldner Medizingeschichte geschrieben. Seit er 12 Jahre alt ist, sammelt Andreas Anderthalden Schriften, Bücher und Utensilien aus der Medizin. Nach seiner Pensionierung begann er, sein Wissen aufzuschreiben. Entstanden ist das Buch Gebresten, Pest und Badestuben, Medizinhistorisches aus Obwalden. Er habe viel über das harte Leben von früher gelernt, sagte Andreas Anderthalden.
Ich habe etwa 3.500 Geburten einzeln analysiert und ich muss Ihnen sagen, das sind alles Hausgeburten gewesen natürlich. Mich hat es geschuddert, ich musste unterbrechen, ich musste sitzen und an die armen Frauen denken.
Die Menschen lebten einfach und oft in sehr armen Verhältnissen. Der Tod war ständiger Begleiter und Opium oft das einzige Medikament, sagt der Arzt Andreas Anderthalden.
Eine katholische Organisation, die schon seit über 100 Jahren auf den Philippinen hilft, sind die Steyler-Missionare. Sie betreiben dort nebst Schulen und Universitäten auch das einzige Spital, das in der Katastrophenregion noch funktioniert. Die Kommunikation mit den Steyler-Missionaren vor Ort ist nach wie vor schwierig. Trotzdem dringen immer wieder Informationen von ihnen bis zu uns in die Schweiz, wo die Steyler-Missionare ebenfalls vertreten sind. Judith Wipfler hat in ihrem Missionshaus Maria Hilf in Steinhausen nachgefragt, wie es den Menschen auf den Philippinen geht.
Pater Antonio Enerio lebt seit 5 Jahren in Steinhausen, Kanton Zug, und ist Seelsorger für die römisch-katholischen Filipinos in der Schweiz. Und das sind Tausende. In diesen Tagen laufen bei Antonio die Telefone heiß. Die Menschen fragen verzweifelt, ob er Neues weiß vom Verbleib ihrer Familien in der Heimat.
Jetzt bekomme ich viele Anrufe. Wie geht das weiter in den Familien, ob ich noch Informationen von Ort dort bekomme und was da passiert?
Zuhören, Zeit haben, trösten. Pater Antonio versucht, Kontakt aufzunehmen mit den Steyler-Mitbrüdern auf den Philippinen, um etwas über die Angehörigen in Erfahrung zu bringen. Aber die Unsicherheit bleibt.
Und bis jetzt, wir wissen gar nicht genau, wie groß die Schare ist.
Inzwischen sind die Filipinos in der Schweiz selbst aktiv geworden und schnüren Pakete. Pakete zu packen, das hilft den Opfern und hilft auch gegen die eigenen Ohnmachtsgefühle.
Viele Gruppen hier in der Schweiz, Filipino-Gruppen, sie machen auch Initiative, Geld zu sammeln, Kleidung sammeln, damit sie auch in den Philippinen weiterhelfen können.
Klar, dass Pater Antonio nun in jedem Gottesdienst, sei der nun in Thun, St. Gallen oder Steinhausen, der Toten und Vermissten gedenkt. Und klar auch, dass jetzt jede Kollekte den Taifunopfern zugutekommt. Sie geht direkt zu den Steyler-Missionaren in das Spital von Tacloban. Es ist das letzte noch intakte Spital auf der verwüsteten Insel. Und von hier aus wird jetzt auch die internationale Katastrophenhilfe koordiniert. Philippinische Steyler-Missionare sind auch als Psychologen im Einsatz, um die schwerst traumatisierten Menschen mental aufzufangen. Diese Trauma-Experten stammen von der Uni der Steyler-Missionare, ebenfalls auf den Philippinen.
In diesen schwierigen Zeiten, wir als Steyler-Missionare machen ein Zeichen, dass wir den Leuten beistehen in dieser Verzweiflung, in dieser unfassbaren Situation.
Das philippinische Volk steht im Ruf, ein besonders fröhliches, immer lachendes zu sein. Oder ist das nur ein Klischee? Der philippinische Pater Antonio.
Sie lachen und ich kann das auch nicht verstehen, aber ja, Glück in diesem Unglück. Das ist für mich persönlich ein Zeichen der Hoffnung. Es wird besser.
Das scheinen gute mentale Ressourcen zu sein, um solche Katastrophen auch psychisch zu verkraften. Hinzu kommt die tiefe Frömmigkeit dieser Menschen. Auch sie sei kein Klischee, betont der philippinische Pater.
Die Philippiner sind fromm und gläubige Leute. Wir nehmen alles an, was uns kommt. Wir vertrauen Gott. Wie man sieht, sehen die Leute noch Hoffnung.
Ja, es ist manchmal kaum zu glauben, was der Glaube bewirken kann. Bei den Filipinos ist das aber auch einer, der die Ärmel hochkrempelt.
Fast 120.000 Menschen leben in der Schweiz in einem Alters- oder Pflegeheim. Früher hat man beim Bau solcher Heime vor allem auf die Funktionalität geachtet. Ob sich die Bewohner und die Mitarbeiter auch wirklich darin wohlfühlen, das war eigentlich egal. Wohnqualität ist aber wichtig. Und dafür setzt sich die AGE-Stiftung in Zürich ein und hat kürzlich einen eigenen Architekturpreis vergeben. Welche Ziele verfolgt die AGE-Stiftung mit diesem Preis? Darüber hat sich David Vogel mit der Geschäftsführerin Antonia Jahn unterhalten.
Ich finde, das sollte der Gemeinschaft etwas wert sein, den alten Menschen einen würdigen letzten Lebensort zu bieten. Und wenn man schon Geld in die Hand nimmt, und das ist immer viel Geld, dann sollte man etwas Gescheites bauen.
Nur, was heißt das, Gescheites bauen? Sind das die exklusiven Materialien aus einem fernen Land oder die gelungene Integration in das Stadtbild? Der Bau eines Heims ist eine Gratwanderung. Es muss hohen medizinischen Anforderungen genügen, aber gleichzeitig ist das Heim ein Ort des Wohnens und vor allem ein Aufenthalt auf Dauer und oft das letzte Zuhause.
Das ist eine letzte Station im Leben, aber das heißt nicht, dass man dann einfach die Augen verschließt vor lauter Trauer, dass es jetzt sowieso fertig ist, sondern dass man versucht, diesen letzten Monaten, vielleicht Jahren, eine Qualität zu geben.
In der Vergangenheit war es oft so, dass die Gemeinden sehr wohl bereit waren, Geld in ein neues Heim zu stecken. Man ließ den Architekten mal bauen, am besten mal einen richtig guten Wurf, der die Feuilletons begeisterte, und füllte es dann mit den Bewohnern. Diese Strategie ging aus Sicht der AGE-Stiftung oft schief. Die räumliche Gestaltung eines Heimes sollte den Bedürfnissen der älteren Menschen folgen und nicht umgekehrt. Und deswegen lancierte Geschäftsführerin Antonia Jahn einen eigenen Architekturpreis. Einen Preis der etwas anderen, der weicheren Sorte.
Das heißt, schauen, wie eignen sich diese Räume für die Angestellten, wie eignen sich diese Räume für die Menschen, die da wohnen, welche Atmosphäre wird erreicht. Also wir sind eben, indem wir die weichen Faktoren, wenn man so sagen kann, einbezogen haben, ein bisschen einen anderen Weg gegangen, als man das bei Architekturpreisen sonst machen würde.
Gewonnen hat dieses Jahr das Alterszentrum Lanzeln aus Stäfa, einer Gemeinde direkt am Zürichsee. Das Besondere an diesem Neubauprojekt war, dass das Architekturbüro Bob Giesin und Partner sehr bewusst auf die Bedürfnisse der Heimleitung eingegangen ist. Jeder Entwurf wurde von den Mitarbeitern des Heimes kritisch begutachtet, auf die Praxis überprüft und ging dann wieder ins Büro der Architekten zurück. Gleichzeitig hat die Heimleitung in Stäfa gegenüber der politischen Gemeinde auf Punkte beharrt, die aus Kostengründen unter Druck gerieten. Antonia Jahn nennt das Beispiel der Balkone, auf die man auch hätte verzichten können.
Wenn ein Fenster nach außen aufgeht, wo man sich auf den Balkon setzen kann, die Sonne spüren und den Menschen zuschauen, ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn wir das jetzt wieder kostenmäßig anschauen, ich meine, in der Zeit, in der die Menschen zufrieden auf dem Balkon sitzen, müssen sie nicht betreut werden. Also ich denke, eine gute Wohnqualität kann durchaus zum auch körperlichen Wohlbefinden beitragen.
Mit der Auszeichnung ist das Heim in Stäfa nun quasi zum Vorbild aller zukünftigen Alterszentren-Neubauprojekte geworden. Kein Wunder, kann sich die Heimleiterin Marie-Louise Sarai vor Besuchen kaum retten.
Weil sie beim Neubau ihres Alterszentrums den Spagat zwischen Wohnlichkeit und professioneller Pflege geschafft hat, wurde die Zürcher Gemeinde Stäfa mit einem speziellen Architekturpreis ausgezeichnet, dem Age Award 2013. David Vogel hat sich von der Heimleiterin durch das Alterszentrum Lanzeln führen lassen.
Sicher, freut mich. Alles gut. Schönen Tag noch.
Marie-Louise Sarai ist eine energische Heimleiterin mit einer beeindruckend positiven Ausstrahlung. Sichtlich stolz empfängt sie mich und führt mich durchs Haus. Als erstes zeigt sie eines der 94 Einzelzimmer. Vor jedem Zimmereingang wurde an der Tür eine Glocke angebracht. Darunter steht der Name des oder der Bewohnerin. Diese simple Idee signalisiert, hier beginnt der Rückzugsbereich der Bewohner, die so wichtige Privatsphäre. Beim Eintreten ins Zimmer die nächste Überraschung. Statt einem robusten, leicht zu reinigenden und grauen Linoleumboden wurde im Zimmer ein dunkler Eichenparkett verlegt. Dass wir uns in einem Zimmer eines Alterszentrums befinden, ist natürlich immer noch unübersehbar. Das lässt sich mit dem Spezialbett und den Spezialhandgriffen nicht kaschieren. Nur steril, klinisch und abweisend wirkt das Ganze überhaupt nicht.
Ich denke, bis zum Schluss hat man doch Anspruch auf eine gute Wohnqualität. Also eben auch, wenn ich jetzt gebrechlich bin und nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich das Lebensende erleben darf.
Grüezi. Weiter geht's in den Gängen des Zentrums Lanzl. Sie sind hell und breit, kein dunkler Tunnel und überall Sofas und Lesemöglichkeiten. Das Stationszimmer signalisiert Offenheit. Es ist nämlich nur durch eine Glaswand abgetrennt. Der Blickkontakt zwischen dem Bewohner und dem Pflegenden damit immer gewährleistet.
Wenn ich schon einen Blickkontakt habe, dann habe ich eher den Mut, stelle Fragen oder gehe mit Anliegen vorbei.
Diese offene Bauweise ist im ganzen Bau spür- und erfahrbar. Von vielen Stellen aus ist der Blick von innen nach außen möglich. Vom Balkon und von der Dachterrasse sieht man den Zürichsee, von der Eingangshalle die Bahnhofstraße. Für einen Menschen, der aus gesundheitlichen Gründen seine Wohnungsumgebung nicht mehr verlassen kann, sind genau diese Blicke nach draußen ein zentraler Aspekt der Lebensqualität. Einzigartig und spannend ist zusätzlich, dass diese Transparenz auch umgekehrt funktioniert, also von außen nach innen. Von außen kann man durch die Glasscheiben erkennen, wie die Bewohner im Kreis sitzen und ihre Turnübungen machen, wie sie lesen oder jassen. Dieses Alterszentrum ist keine Verwahrungsanstalt am Rande der Gesellschaft. Im Gegenteil, es steht mitten im Leben. Diese Transparenz zieht die Menschen von außen ins Alterszentrum hinein. Das zeigt sich am besten im Restaurant, welches öffentlich zugänglich ist. Die Tische sind weiß gedeckt, das Essen wird von Kellnern am Tisch serviert. Das Ganze erinnert an ein gut geführtes Vier-Sterne-Hotel. Früher, im alten Bau, setzte das Restaurant 100 Franken am Tag um. Heute sind es 1000.
Ich höre ganz viel von Angehörigen, von Besuchern, dass sie jetzt viel lieber auf Besuch kommen, weil sie eben nicht das Gefühl haben, sie sind in einem Altersheim. Und ich denke, da profitieren wirklich die Bewohner, dass sie häufiger Besuche erhalten.
Das Alterszentrum Lanzen in Stäfa ist keine Luxusresidenz. Die Vollpension und die Betreuung kostet pro Tag zwischen 110 und 150 Franken. Der Bau kostete 37 Millionen Franken, ebenfalls ein akzeptabler Preis. Das Besondere an diesem innovativen Alterszentrum sind also nicht die Finanzen, es ist der Prozess, der zu diesem Bau geführt hat. Die Architekten sind auf die Bedürfnisse des Pflegealltags eingegangen und haben bewusst auf den künstlerischen Wurf verzichtet. Herausgekommen ist ein Bau, der einem würdigen Alltag am Lebensende gerecht wird.
Hier findet das Leben statt, es ist nicht nur Lebensende und ich denke, es ist wichtig, dass man etwas daraus macht.
Marie-Louise Sarai, die Leiterin des Alterszentrums Lanzeln in Stäfa. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat ihn aufgespürt, Cornelius Gurlitt, den alten Mann, der in München bis vor kurzem mit 1400 Kunstwerken gelebt hat. Sandra Leis.
Ja, Cornelius Gurlitt hat 2 Wochen lang geschwiegen. Jetzt ist es dem Spiegel gelungen, ihn aufzustöbern. Eine Journalistin des Spiegels ist mit ihm gereist, und zwar von München in eine Kleinstadt im Süden Deutschlands zu einem Arzt. Und die waren 3 Tage zusammen und die Journalistin zeichnet ein Bild von einem Mann, der nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint. Zum Beispiel schaut er kein Fernsehen mehr, seit es das zweite deutsche Fernsehen gibt. Er reserviert Hotelzimmer mit Brief, Schreibmaschine geschriebene Briefe verschickt er. Und vom Internet weiß er zwar, dass es eins gibt, aber etwas gesucht hat er darin noch nicht. Den Rummel, den es um seine Person gibt, den versteht er überhaupt nicht, denn für ihn sind seine Bilder sein Privatbesitz. Er hat nämlich mit seinen Bildern gesprochen, sie waren sein Lebensinhalt. Und immer wieder sagt er zur Journalistin, mit der Anschaffung der Bilder habe er nie etwas zu tun gehabt, sondern immer nur mit der Rettung. Also er sieht sich wirklich als Retter und Bewahrer dieser Bilder. Er sagt, Zitat, jetzt sind die Bilder irgendwo in einem Keller und ich bin allein. Warum haben sie die Bilder nicht dagelassen und nur immer die abgeholt, die sie prüfen wollen? Dann wäre es jetzt nicht so leer. Er also ist ein sehr einsamer alter Mann und möchte mit seinen Bildern leben, solange er lebt.
Gestern ist die Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing, 94-jährig, in London gestorben. Die Feuilletons würdigen sie in ausführlichen Nachrufen.
Als Doris Lessing 2007 den Nobelpreis erhalten hat, fragte sie öffentlich, warum mögen Sie mich jetzt mehr als in den 60er Jahren? Ihr wurde auch beschieden damals, der schwedische Ritterschlag, der sei für sie absolut unmöglich. In der Zwischenzeit hat sich die Welt geändert. Der Tagesanzeiger schreibt, dass heute eine Stadt wie Zürich eine ganze Ausstellung den Mechanismen widmet, mit denen Autorinnen über Jahrhunderte marginalisiert wurden, dass heute eine helvetische Jüngstautorin wie Katja Brunner über patriarchale Manipulationsmuster brilliert. All das wäre undenkbar ohne Frauen wie Doris Lessing. Die Neue Zürcher Zeitung sieht in Doris Lessing eine Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts über die Grenzen der Kontinente hinweg. Und in der Basler Zeitung analysiert die Kulturwissenschaftlerin Silvia Henke ausführlich und klug die Werke von Doris Lessing.
Der Spion, der aus der Kälte kam, machte ihn 1963 weltberühmt, John le Carré. Seither, seit nunmehr einem halben Jahrhundert also, liefert er verlässlich Bestseller um Bestseller. Und auch der jüngste le Carré, Empfindliche Wahrheit, der heute auf Deutsch erscheint, könnte das Zeug zum Bestseller haben, vermutet Lucia Stettler.
Seit Monaten beschäftigt die Abhöraffäre des US-Geheimdienstes die ganze Welt. Und der Mann, der diese Überwachungsmaßnahmen ins Rollen brachte, Edward Snowden, hat mit diesem Coup bei vielen Menschen Heldenstatus erworben. Da liegt schon le Carré mit seinem neuen Roman goldrichtig. Auch hier geht es um empfindliche Wahrheiten. Und auch hier versuchen oberste Kader in Regierung, Wirtschaft und Geheimdienst, einem jungen, aufmüpfigen Mitarbeiter im Außenministerium, Toby Bell, den Mund zu stopfen. Wenn's sein muss, auch endgültig. Zu empfindlich sind die Wahrheiten, die er da an die Öffentlichkeit zerren will. Und zu dramatisch die Folgen, wenn die wirklichen Fakten bekannt würden. Als er einen zuständigen Vorgesetzten zur Rede stellt, wird er gewarnt.
Ob Sie oder ich es wissen, darum geht es nicht. Es geht darum, ob die Welt es weiß und ob sie es wissen sollte. Und die Antwort auf beide Fragen, mein Lieber, selbst ein Blinder sieht das, von einem geschulten Diplomaten wie Ihnen gar nicht erst zu reden, ist ein ganz entschiedenes Nein. Kein Bedarf, niemals.
Hintergrund für diese Auseinandersetzung ist eine heimliche Antiterroroperation, genannt Wildlife, die vor Jahren auf Gibraltar stattgefunden hatte. Ein islamistischer Waffenkäufer sollte entführt werden. Offiziell galt die Operation damals als gelungen. Selbst britische Regierungsmitglieder waren vom Erfolg überzeugt. Erst Jahre später stößt Toby Bell zufällig auf Ungereimtheiten. Ein Soldat behauptet nämlich, es habe auf Gibraltar unschuldige zivile Opfer gegeben. Eine Frau und ein Kind seien beim Schusswechsel ums Leben gekommen. Toby Bell beginnt zu recherchieren. Umso mehr, als besagter Augenzeuge plötzlich mit einer Kugel im Kopf gefunden wird. Selbstmord heißt der Befund. Toby Bell glaubt auch hier an eine Vertuschung. Und nähert sich, wie erwähnt, unbeirrt der empfindlichen Wahrheit. Dass er dabei sein Leben aufs Spiel setzt, wird ihm erst zu spät klar. John le Carré schöpft in seinem neuen Roman Empfindliche Wahrheit aus dem Vollen. Kein Zweifel, er kennt sich auch heute noch aus in der Welt der Geheimdienste. geschickt wechselt er zwischen den Zeiten, würzt die hochpolitischen Machenschaften mit Informationen über persönliche Schicksale und treibt die Geschichte rasant vorwärts. Eine brisante, eine aktuelle Lektüre, die aber auch recht viel Konzentration erfordert. Es gibt verschiedene parallele Handlungsstränge und die Namen und Funktionen der Agierenden können gerne auch mal verwechselt werden. Aber empfindliche Wahrheiten sind wohl auch nicht als leichtfüßige Unterhaltung zu haben.
Empfindliche Wahrheit von John Le Carré ist im Ullstein Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Sie wird von der Politik immer mal wieder vorgeschoben, wenn es darum geht, unpopuläre Entscheidungen zu begründen. Die Staatsräson. Staatsräson, ragione di Stato. Der Begriff stammt aus dem späten 16. Jahrhundert. Geprägt hat ihn der norditalienische politische Schriftsteller und Diplomat Giovanni Botero. Diese Denkfigur der Renaissance existiert noch heute sogar in einer Demokratie wie der Schweiz. Raphael Zehnder.
Das Lexikon der Politik von Dieter Nohlen definiert den Begriff Staatsräson so. Ein in der italienischen Renaissance, vor allem von Machiavelli, erstmals auf den Begriff gebrachtes grundsätzliches Orientierungs- und Handlungsprinzip, welches die Erhaltung des Staates bzw. der staatlichen Autorität und oder sogar deren Steigerung zur entscheidenden politischen Maxime erklärt. Die Staatsräson stellt die Staatsinteressen also über alles, zum Beispiel über die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. In einer Diktatur ist die Staatsräson natürlich anders gelagert als in der Demokratie. Hier muss die Staatsräson demokratisch legitimiert sein. Sie darf dem Gesetz und den Grundrechten nicht widersprechen und muss verhältnismäßig sein. Das bedeutet nicht, dass in der Demokratie volle Transparenz herrscht in allem, was im Staat vor sich geht. In der Demokratie wirkt sich die Staatsräson beispielsweise bei der Terrorismusbekämpfung aus. Darüber darf die Öffentlichkeit nichts Genaues wissen. Nur 6 Mitglieder der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte haben das Recht, vom Geheimdienst alles zu erfahren. Und hier kommt das Vertrauen ins Spiel. Das Vertrauen der Bürger, dass die demokratisch gewählten Organe ihres Staates das Richtige tun und mit den Grundrechten behutsam umgehen. Nicht immer verdienen der Staat und die Volksvertreter dieses Vertrauen. Das hat die Fischen-Affäre Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre gezeigt. Bundesbehörden und kantonale Polizeien überwachten und registrierten aus politischen Gründen mehr als 10% der Schweizer Bevölkerung. Das Beispiel zeigt, die Staatsräson kann auch ein Vorwand sein im innen- und außenpolitischen Kräftemessen. Was gesetzeskonform und verhältnismäßig ist, ist keine exakte Wissenschaft. Und die politische Brille, die trübt so manches.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.